wir hören den Text und gleichzeitig wünschen wir den Kindern einen guten Kindergottesdienst. Viel Freude beim Lernen und Studieren und genau das Gleiche dürfen wir uns jetzt auch wünschen. Mit unserem Predigttext, den wir finden in Titus 3, die Verse 3 bis 8. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, und nun zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, im Sommer 2025, liebe Urlauber, die jetzt unterwegs diesen Gottesdienst über den Livestream mitverfolgen, liebe Freunde im ganzen Land, die mit uns gemeinsam dieses Wort Gottes jetzt studieren. Letzten Sonntag haben wir im Gottesdienst dafür gebetet, dass der allmächtige Gott sich über unser Land erbarmen möge. Und zwar konkret im Hinblick auf die Wahlen der neuen Richter unseres Bundesverfassungsgerichtes, also der höchsten juristischen Instanz im Lande. Und konkret, Sie erinnern sich, ging es um die beiden Juristinnen, die von den Regierungsparteien zunächst dem Wahlausschuss und dann wenige Tage später dem Bundestag präsentiert wurden, Professor Ann-Kathrin Kaufold. Sie hatte bereits darüber sinniert, wie man ein Klimaregime durchsetzen kann. Falls die Parlamente das nicht entschlossen genug betreiben sollten, dann müsse eben so ihre Überlegung am Souverän vorbei durch Gerichte und Zentralbank das gewünschte Ziel mit Macht durchgesetzt werden, was nicht weniger bedeuten würde als eine Aushebelung des Rechtsstaates. Die zweite Kandidatin für ein Richteramt hatte sich neben anderen radikalen Projekten für eine noch weitergehende Freigabe der Abtreibung ausgesprochen. Das ging dann vor allem durch die Presse und dabei hat Professor Frauke Brosius-Gersdorf ausdrücklich gesagt, dass es gute Gründe dafür gäbe, dem kleinen Baby im Mutterleib keine Menschenwürde zugestehen. Wörtlich hat sie gesagt, am 10. Februar vor dem Rechtsausschuss des Bundestages, meines Erachtens gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt. Zitat Ende. Und jetzt dagegen nur zwei andere Zitate aus Jesaja 49, Vers 1. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß meiner Mutter war. Also als ich nach Aussage von Frau Brosius-Gersdorf noch keine Menschenwürde hatte. Und ein anderes Wort, und man könnte hier noch viele weitere zitieren, Psalm 139. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Und dagegen, meines Erachtens, gibt es gute Gründe dafür, dass die Menschenwürde erst ab Geburt gilt. Die Menschenwürde-Garantie ist das Fundament unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heißt, sie gilt allen Menschen. Und gerade angesichts der Nazi-Vergangenheit wurde im Grundgesetz das Selbstverständliche eigens nochmal betont, keine Unterschiede. Würde ist Würde, Mensch ist Mensch. Und das heißt keine Eugenik, kein lebensunwertes Leben, keine minderwertigen Rassen, keine Macht des Staates, einzelnen Menschen und Gruppen diese Würde abzusprechen oder sie zur Disposition zu stellen. Und genau das hatte diese Juristin für denkbar erklärt und sollte an höchster Stelle für den Schutz unserer Grundrechte verantwortlich sein. Aber Gott ist der Herr der Geschichte. Und auch wenn wir sein Handeln und sein Zulassen nicht immer verstehen, Gott ist der Herr der Geschichte. Und er hat uns zum Beten aufgefordert. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Jeremia 29. Und Gott hat in diesem Fall unsere Gebete so weit erhört, dass die schon sicher erscheinende Berufung der beiden Kandidatinnen gestern bzw. vorgestern im Bundestag krachend gescheitert ist und von der Tagesordnung genommen werden musste. Und nun beten wir weiter. Aus menschlicher Perspektive war es wohl ein Wendepunkt, als der Kanzler am Mittwoch auf die Frage einer mutigen Abgeordneten, ob er es denn mit seinem Gewissen vereinbaren könne, eine Juristin ins Amt zu wählen, für die die Würde eines Menschen nicht gilt, solange er noch im Mutterleib ist. Als der Kanzler auf diese Frage als Antwort formulierte, auf Ihre hier gestellte Frage, ist meine ganz einfache Antwort ja. Das war Mittwoch. Und daraufhin brach dann ein legitimer Sturm los. Abgeordnete und andere Repräsentanten wurden mit E-Mails, Resolutionen und Telefonaten auf ihr Gewissen hin angesprochen. Lebensschützer, von einem Abgeordneten am Freitag wurden sie im Bundestag sogenannte Lebensschützer genannt, verunglimpft. Lebensschützer organisierten eine friedliche Demonstration vor dem Bundestag und dann fand die Wahl nicht statt. Und dabei wagten es die verantwortlichen Politiker nicht einmal als offizielle Begründung gegen Frau Brosius-Gersdorf, deren Äußerungen gegen die Ungeborenen ins Feld zu führen, sondern man versteckte sich hinter Plagiatsvorwürfen, die plötzlich aus dem Hut gezaubert wurden. Also, dass die Juristin damals bei ihrer Doktorarbeit angeblich geschummelt hätte, das ist auch noch nicht so ganz erwiesen. Aber jeder wusste, dass man sich mit dieser Begründung vor den eigentlichen Gründen drückte. Aber die Christen danken ihrem Herrn für das Ergebnis, dass unserem Gericht vorerst diese Besetzung erspart geblieben ist. Und aus dieser Verantwortung, liebe Geschwister, für den Schutz des Lebens und für den Schutz der Schwächsten kann sich die Gemeinde Jesu niemals verabschieden, ohne ihren Herrn zu verleugnen. Denn er ist der persönliche Schöpfer eines jeden Menschen. Aber für dieses Zeugnis, das uns aufgetragen ist, ist es auch erforderlich, dass wir benennen können, nach welchen Kriterien wir zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch unterscheiden. Was ist wichtiger, das angebliche Plagiat oder die Verleugnung der Menschenwürde für die Babys? Und woher können wir das wissen? Und damit kommen wir heute zum dritten Punkt, zu einem dritten Punkt, der unseren biblischen Gemeindebau in Zeiten der Postmoderne herausfordert. Sie wissen ja, wir haben diese kleine dreiteilige Predigtreihe, die heute endet, Gemeindebau in Zeiten der Postmoderne. Vor zwei Wochen, im ersten Teil, hatten wir gesehen, wie die Zerstörung der Wahrheitsfundamente den Menschen auf seine persönlichen Bedürfnisse, auf seine persönlichen Triebe zurückwirft, die ihm als letzte Orientierung noch geblieben sind. Und dann letzte Woche hatten wir im zweiten Teil gezeigt, es geht darum, wie der Kampf gegen eine übernatürliche Wahrheit jegliche Autorität zerstört. Autorität in Familien, Autorität in Schulen, Autorität in Gemeinden. Und den Menschen so ungeborgen macht und anfällig für totalitäre Übergriffe. Und heute nun im dritten Teil soll es um eine dritte Auswirkung dieses postmodernen Wahrheitsverlustes gehen. Und das ist ein massiver Individualismus, ein Subjektivismus. Und dieser Subjektivismus zeigt sich unter anderem darin, dass ethische Entscheidungen danach getroffen werden, wie sich eine Sache für mich anfühlt, wie ich es empfinde. Einige würden sagen, was mein Bauchgefühl dazu sagt oder sich auf ihr Gewissen berufen. Also Professor Brosius-Gersdorf würde eben für die Entscheidung über Leben lassen oder Umbringen eines Babys im Mutterleib die Macht des mütterlichen Gewissens als letzte Instanz gelten lassen. Und auch auf Kreta, wohin Paulus den Titusbrief schreibt, den wir letzten Sonntag schon studierten, da haben sich die Zerstörer der Einheit, vor denen Paulus die Gemeinde warnt. Und wir sahen, diese Einheit kann zerstört werden durch falsche Lehren, aber auch durch spalterisches Verhalten. Diese Zerstörer der Einheit haben sich berufen auf ihr Gewissen. Und Paulus hatte geschrieben in Titus 1, Vers 15, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Denken und ihr Gewissen. Sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Also nochmal. Die Zerstörer der Einheit, sagt Paulus, berufen sich auf ihr Gewissen, aber ihr Gewissen ist unrein. Ihr Gewissen ist fehlgeleitet, ist nicht von Gott geprägt. Und mit dieser Berufung auf ihr Gewissen, Sie haben es gehört, verweigern sie das, was Gott von ihnen fordert, nämlich gute Werke. Sie sind untüchtig zu jedem guten Werk. Gute Werke, das heißt gehorsam, das zu tun, was Gott von ihnen will. Und damit benennt der Apostel eine ethische Diskussion, die die Menschheit bis heute verfolgt. Soll ich mich auf mein subjektives Gewissen verlassen? Ist das die letzte Instanz, auf die ich mich berufe? Und für Christen gibt es da noch frommere Begriffe. Der Herr hat es mir gezeigt. Oder ich habe Frieden darüber. Und das entscheidet es dann für mich. Also sollen wir uns auf unser subjektives Gewissen verlassen? Oder gibt es da eine Instanz, eine Autorität außerhalb unserer selbst, der wir Gehorsam schulden und vor der wir unser subjektives Gewissen auch immer wieder prüfen und an der wir es ausrichten müssen? Also zugespitzt formuliert, folge ich einer subjektiven Gewissensethik oder einer objektiven Gehorsamsethik? Und Paulus fordert von den Christen auf Kreta eine Gehorsamsethik. Und er erklärt ihnen dieses Prinzip mit einem berühmten Konzept. Mit einem Konzept, dessen Begriff uns allen wohl vertraut ist. Paulus sagt, tut gute Werke, tut gute Werke. Das soll eure Ethik sein. Das soll euer Verhalten bestimmen. Und darum lautet das Motto dieser Predigt auch gute Werke als Geheimwaffe. Nämlich Geheimwaffe im Kampf mit dem Individualismus der Postmoderne. Gute Werke als Geheimwaffe. Und das zieht sich durch den ganzen Brief. Das sind ja nur 3 Kapitel, aber schauen Sie mal, wie oft das vorkommt. Wir hatten schon gesehen, die Negation in 1,16, sie sind zu jedem guten Werk untüchtig. Und dann geht's weiter, 2,7, mache dich selbst zum Vorbild guter Werke. 2,14, Christus reinigte sich selbst, ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. 3,1, erinnere Sie daran, dass Sie zu allem guten Werk bereit seien. 3,8, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Und schließlich 3,14, lass aber die unseren lernen, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist ein massiver Befund. In 3 Kapiteln. Und wir müssen nun genau hinschauen, wie Paulus das meint. Damit wir uns nicht in den Fallen der Missverständnisse verfangen, die hier ebenfalls lauern. Und deshalb hat unsere Predigt heute nur 2 Punkte. Erstens, was gute Werke nicht können. Und zweitens, was gute Werke gut macht. Erstens also, was gute Werke nicht können. Und diese Frage beantwortet Paulus sehr resolut. In Titus 3 erinnert er die Christen daran, wie sie Christen wurden und zeigt er den noch Unentschiedenen, wie sie Christen werden können. Diese beiden Gruppen gibt es unter uns bestimmt auch. Jene, die Christen geworden sind und die hier sehen, wie sie Christen wurden und jene, die noch nicht Christen geworden sind, aber gerufen sind, Christen zu werden. Und denen schreibt Paulus eben diese Verse ab Kapitel 3, Vers 3, wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, Sie haben es gehört, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Die Verse 7 bis zurück zu Vers 4. 4 bis 7 ist im Griechischen ein einziger langer Satz. Paulus macht das ja manchmal. Aber in diesem langen Satz lässt sich ein Hauptverb ausfindig machen, in dem alles zusammengefasst wird. Und dieses Hauptverb steht in Vers 5. Da sagt Paulus, er rettete uns. Er rettete uns. Gott rettete uns. Und nun ist die Frage, wovor und wovon? Und dann macht Paulus deutlich, Leute, euer Christsein hat eine Vorgeschichte. Wir sind alles Leute mit Vergangenheit. Wir alle waren nicht immer schon Christen. Auch wir, sagt er in Vers 3, waren früher in einem Zustand der Verlorenheit. Und dann beschreibt Paulus das sehr detailliert, wie jeder Mensch, wie jeder einzelne von uns ohne Gott dasteht. Er sagt, wir waren unwissend bzw. unverständlich. Das heißt, wir haben unsere Situation nicht verstanden. Wir haben unseren Zustand völlig verkannt. Wir hatten keine Ahnung, wie es um uns wirklich bestellt war. Und weiter, wir waren ungehorsam. Das heißt, wir haben mit unserem Leben das getan, was gegen Gott gerichtet war, was seinem Willen nicht entsprach. Und das heißt, wir waren umfassend verdorben. Wir waren unwissend, das heißt geistig verdorben, und wir waren ungehorsam, das heißt moralisch verdorben. Und weiter, wir gingen in die Irre, das heißt, wir wurden getäuscht. Und wir waren versklavt, sagt er. Wir bildeten uns ein, wir seien, wer weiß, wie selbstbestimmt. Aber in Wirklichkeit waren wir in den Fängen des Bösen. Wir waren nicht Herr unserer selbst. Und dann fügt er hier hinzu, wir waren versklavt von vielfältigen Begierden und Lüsten. Wir hatten unsere bestimmten Vorstellungen vom Glück. Wir versprachen uns Erfüllung von bestimmten Dingen, die man uns anbot. Aber das, worauf wir unsere Hoffnung setzten, das machte uns in Wirklichkeit immer unfreier. Und wir waren unseren Bedürfnissen irgendwann ausgeliefert. Und statt zufriedener wurde unser Durst nach Leben immer nur noch schlimmer. Und dadurch, sagte Paulus, haben wir auch in unserem menschlichen Miteinander so viel Zerstörung angerichtet und Feindschaft erlitten. Er nennt das hier Bosheit und Neid. Bosheit und Neid, das ist ein ganz hässliches Zwillingspaar. Wir lebten in Bosheit, das heißt, wir wünschten anderen Böses. Und wir lebten in Neid, das heißt, wir gönnten ihnen nichts Gutes. Das ist unsere Vorgeschichte, sagt Paulus. Das ist unser Persönlichkeitsprofil ohne Jesus. Und wissen Sie, daran ändert sich auch nichts dadurch, dass viele, wahrscheinlich die meisten, ihren Zustand nicht so schlimm empfunden haben. Also die meisten würden sagen, was, das soll ich gewesen sein? Und warum ist das so? Das hat seinen Grund darin, dass wir mit unserem moralischen Zustand nicht richtig ins Licht gekommen sind. Im Dunkeln ist gut munkeln. Neulich war ich beim Zahnarzt, der hatte so an einer Ecke, da musste er mal nachgucken, ein bisschen geprokelt mit seinem Gerät, ich hatte nicht viel mitgekriegt. Und dann sagte er, wir müssen röntgen. Und als er mir das Röntgenbild zeigte, sah ich, was los war, hatte ich nie geahnt. Und so ist es mit unserer Sünde. Solange wir so einigermaßen durchkommen, merken wir vielleicht mal so ein leichtes Grummeln, aber solange unser Leben nicht unter den Röntgenschirm von Gottes Wahrheit kommt, finden wir das alles nicht so schlimm. Aber es war schlimm. Und Paulus sagt, da war dringender Handlungsbedarf. Denn so wie wir waren, konnten wir vor dem heiligen Gott nicht bestehen. So wie wir waren, waren wir seinem gerechten Gericht ausgeliefert. Und wenn wir in dem Zustand gestorben wären, wären wir am Ende in der Verdammnis gelandet. Aber der das Gesetz des Handelns ergriffen hat, und jetzt wird es richtig schön, war kein geringerer als Gott selbst. Und das ist dann Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, rettete er uns. Das heißt, was immer auch gute Werke vermögen, eines können sie nicht. Das Entscheidende können sie nicht. Gute Werke können einen sündigen Menschen niemals in den Himmel bringen. Und deswegen sagt Paulus das auch am Anfang von Vers 5. Er macht uns selig, nicht um der Werke willen. Das können sie nicht. Das schließt Paulus ausdrücklich aus. Nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen. Zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Da sagt er, aus Gottes Gnade seid ihr gerettet worden. Und dann fügt er hinzu, nicht aus Werken, Ausrufungszeichen. Und im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 20, schreibt der Apostel, kein Mensch, wohlgemerkt, kein Mensch, das ist eine Regel ohne Ausnahme, kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht werden. Kann sich durch sein ordentliches Leben den Himmel verdienen. Kein Mensch. Der Abstand zwischen uns und Gott ist einfach zu groß. Und wissen Sie, darum tragen alle guten Werke, die wir so tun, eine gewisse Gefahr in sich. Dass wir uns im Stillen etwas von ihnen erhoffen, was sie nicht leisten. dass wir uns einbilden, wir könnten uns damit doch irgendwie vor Gott ins rechte Licht setzen. Und dann wirken gute Werke wie Treibstoff für den Motor unserer Selbstgerechtigkeit. Und dann haben sie die Tendenz, uns zur Selbsttäuschung zu verleiten und unsere Situation vor Gott zu verharmlosen. Und dann flüstern sie uns ein, unsere guten Werke, dass wir ja eigentlich doch nicht so schlechte Menschen wären. Und weil das so gefährlich ist, grätscht der Apostel Paulus hier in aller Deutlichkeit dazwischen und sagt in Vers 5, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen. Deutlicher geht's nicht. Paulus sagt, wenn du meinst, dass du dir durch gute Taten den Himmel erarbeiten könntest, dann hast du dich geschnitten. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen hier. Wenn wir über die guten Werke sprechen, was sie nicht können. Sie können nicht retten. Aber was rettet uns dann? Und nun macht Paulus natürlich weiter. Er beschränkt sich nicht auf die Negation, sondern er sagt genauso deutlich, wie es denn geht, wie wir denn gerettet werden können. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilandes, also unseres Retters. Und jetzt, schauen Sie genau hin, jetzt gewährt Paulus uns einen tiefen Einblick in das Wesen Gottes. Er zeigt uns Gottes Freundlichkeit. Chrestotes steht da im Griechischen. Gottes großzügiges Herz, mit dem er sich uns Sündern zuwendet. Jesus hat mal gesagt, Gott ist gütig auch gegenüber den Undankbaren und Bösen, Lukas 6. Der Herr ist freundlich, Psalm 100. Freundlichkeit und dann das andere, Gottes Menschenliebe. Philanthropia steht da im Griechischen, den Begriff kennen Sie. Und das meint dieses tiefe Mitleid für jemanden, der richtig in der Not drin steckt und der sich nicht mehr selber helfen kann. Und der wirklich am Ende ist und dem gegenüber Gott mit einem tiefen Mitleid begegnet, das helfen will. Und dann der dritte Begriff, Gottes Barmherzigkeit. Das heißt, Erbarmen gegenüber einem, der sich nicht selbst helfen kann. Barmherzigkeit für gescheiterte Existenzen. Und dann der vierte Wesenszug in Vers 7, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden sind. Gnade. Dieses unverdiente Geschenk, Gnade vor Recht. Schau hin, sagt Paulus, so ist das Wesen des Heiligen Gottes. Freundlichkeit für undankbare Geschöpfe, Menschenliebe für feindselige Rebellen, Barmherzigkeit für gescheiterte Existenzen und Gnade für zum Tode Verurteilte. Wenn du, Christ, den Grund wissen willst, warum du Christ werden durftest, dann findest du ihn hier in Gottes Wesen. Und darum hat Jesus uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen gemalt, Lukas 15, das wir eben in der Lesung gehört haben, um uns zu sagen, schau hin, so ist Gott, so ist der Vater im Himmel. Und darum diese riesige Freude, wenn verlorene Sünder, die sich selbst nicht helfen können, nach Hause kommen in seine Arme. So ist Gott. Freundlichkeit, Menschenliebe, Barmherzigkeit, Gnade. Ja, und was Gott dann mit uns macht, zeigt Paulus in Vers 5, mit einem Bild. Er hat uns durch das Bad der Wiedergeburt neues Leben geschenkt. Durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Waschung der Wiedergeburt, kann man sagen. Das heißt, Gott schenkt uns neues Leben. Gott schenkt uns neues Leben, indem er uns den Schmutz unserer Sünde, den Schmutz unseres Unglaubens, den Schmutz unseres alten Lebens abwäscht. Das kann nur Gott. Und so wenig ein Baby sich selber baden kann, so wenig können wir uns selber von unserer Sünde reinwaschen. Auch nicht durch gute Werke. Ein Baby kann sich nicht selber baden. Das wissen wir alle. Ich werde heute im Laufe des Tages wahrscheinlich zum 6. Mal Großvater. Ich kann immer noch nicht richtig Windeln wickeln, aber ich kann beim Baden die Wanne halten. Immerhin. Grüße ins Krankenhaus von hier aus. Paulus sagt, er hat uns gewaschen, er hat uns gebadet, er hat uns rein gemacht, er hat uns neues Leben geschenkt. Aber wie kann Gott das tun? Wie kann Gott uns einfach vergeben, ohne seinen eigenen Standards zu korrumpieren, ohne seine eigenen Standards einzureißen? Die Antwort steht in Vers 6 und in Vers 7. Er hat das über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Heiland, durch dessen Gnade wir gerecht geworden sind. Er hat uns begnadigt durch Jesus. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Gott beschenkt uns mit seiner Freundlichkeit, mit seiner Menschenliebe, mit seiner Barmherzigkeit, indem er uns reinwäscht von unserer Sünde, uns begnadigt. Und Gott bleibt dabei trotzdem gerecht, weil Jesus Christus am Kreuz unsere Strafe getragen hat. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist die Freude. Und diese Rettungsaktion hat nur mit einem nichts, aber auch gar nichts zu tun, nämlich mit unseren Werken. Nicht um der Werke willen, Vers 5. Wir können nichts dazu beitragen. Wir können kein 100% dazu beitragen. Schauen Sie, der verlorene Sohn, der hatte nichts mehr, womit er den Vater noch hätte beeindrucken können. Was hatte der verlorene Sohn noch? Er hatte nur noch sein armseliges, nacktes Leben. Er hatte nur noch seinen gebrochenen Stolz, mit dem er ausgemergelt nach Hause wankte und um Gnade flehte. Und das ist Glaube. Seinen gebrochenen Stolz, mit dem er ausgemergelt nach Hause wankte und um Gnade flehte. Das ist Glaube, so sieht uns Gott. Und jetzt, plötzlich, von da an, erscheinen dann die guten Werke in einem völlig neuen Licht. Bis dahin konnten wir uns nichts dafür kaufen. Und bedenken wir bitte, auch Nicht-Christen können Gutes tun. Auch Menschen, die ohne Jesus leben, können sehr viel Gutes tun. Ich kenne einige solcher menschlicher Prachtexemplare, die viel Gutes tun, obwohl sie noch keine Kinder Gottes sind. Aber sie sind Gottes Geschöpfe. Aber das ändert nichts an ihrem Verhältnis zu Gott. Es bringt sie Gott nicht näher, weil der Abstand einfach zu groß ist, als dass wir ihn durch unsere Werke überbrücken können. Das ist so, als wollte man ein fünfstöckiges Haus mit einer kleinen Trittleiter besteigen. Aber von da an, nachdem Jesus, der Einzige ist, der das kann, uns gerettet hat. Von da an, nachdem du Christ geworden bist, da stehen diese guten Werke plötzlich in einem völlig neuen Licht. Und da kann Paulus dann ab 3,8 weiterschreiben und ich will, dass du dies mit Ernst lernst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, auf dem beschriebenen Wege, nun darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Verstehen Sie? Und in 3,14 sagt er es nochmal, lasst aber auch die unseren lernen, also die Christen lernen, die Jesusleute lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Und in Kapitel 2, Vers 14 hatte Paulus das schon mal gesagt, Jesus hat sich für uns selbst gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das ist seine Gemeinde, das eifrig wäre, wozu? Zu guten Werken. Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Punkt. Erst jetzt macht es Sinn zu fragen, was macht nun unsere Werke zu guten Werken? Wir hatten erstens also gesehen, was gute Werke nicht können. Und wir wollen jetzt im zweiten Teil sehen, was gute Werke gut macht. Wir wollen schauen, wie dieses Konzept aussieht, das Paulus dem Individualismus entgegenhält. Was das bedeutet, objektive Gehorsamsethik gegenüber subjektiver Gewissensethik. Was gute Werke gut macht. Und wir wollen das an zwei Aspekten deutlich machen. Das erste, was sie gut macht, ist der Eifer für Jesus. 2,14, der sich selbst für uns gegeben hat, dass er uns erlöste und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das heißt, gute Werke strömen aus einem von Jesus gereinigten Leben. Aus einem Leben, das von Jesus reingewaschen wurde durch die Vergebung der Sünden. Und wenn ein Mensch das begreift, dass ihm seine Schuld unverdienterweise vergeben wurde, dann entfacht das in ihm was? Ein Eifer. Einen Eifer, gute Werke für Gott zu tun. Und so sagt Paulus das hier, das eifrig bedacht ist auf gute Werke. Das steht im Griechischen zeloten, kalon, ergon. Und zeloten, das eifrig, das ist dasselbe Wort, was für die Zeloten verwandt wurde. Die Eiferer, die mit Eifer versuchten, die Römer aus dem Land zu treiben. Dasselbe griechische Grundwort. Dieser Eifer, bedacht auf gute Werke zu sein, das macht gute Werke gut, der Eifer für Jesus. Dass sie aus einem gereinigten Herzen kommen, dass Jesus mit Eifer und Dankbarkeit dienen will. Das macht gute Werke gut. Gute Werke sind keine Pflichtübung mit zusammengebissenen Zähnen. Das muss ich jetzt auch noch machen. weil andere mich dazu treiben, sondern gute Werke aus Eifer, aus Dankbarkeit für Jesus. Das macht nicht immer Spaß, das ist kein Schönwetterglaube. Das ist stimmungsmäßig nicht immer leicht. Das kostet manchmal Tränen, Angst. Das trägt aber auch dann, wenn diese Werke wirklich mit Opfern und mit Schmerzen verbunden sind, weil sie aus Eifer für Jesus geschehen. Und diesen Eifer, der aus einem fröhlichen Glauben an Jesus kommt, hat Martin Luther in seinem Vorwort zur Römerbriefauslegung in seiner besonderen Weise beschrieben. Luther sagt, oh, es ist ein lebendig, geschäftig, tätig, mächtig Ding um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirken sollte. Er fragt doch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat er sie getan und ist immer im Tun. Wer aber nicht solche Werke tut, sagt Luther, der ist ein glaubloser Mensch. Und dann definiert er nochmal Glaube. Er sagt, Glaube ist eine verwegene, lebendige Zuversicht auf Gottes Gnade, wie Paulus geschrieben hat. So gewiss, dass er tausendmal drüber stürbe, dass er weiß, egal was passiert, Gottes Gnade trägt mich durch. Und weiter, und solche Zuversicht und Erkenntnis göttlicher Gnade macht fröhlich und trotzig und voller Lust gegen Gott und alle Kreaturen. Das macht der Heilige Geist im Glauben. Und daher wird der Mensch ohne Zwang, willig und voller Lust, jedermann Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der einem solche Gnade erzeigt hat. Und daher sagt Luther, es ist unmöglich, Werk und Glauben zu scheiden, ja so unmöglich wie Brennen und Leuchten vom Feuer nicht geschieden werden kann. Das ist der Eifer des Glaubens. Und das macht gute Werke gut. William Wilberforce, Sie wissen, der war erst als erfolgreicher Jungpolitiker zum Glauben gekommen. Er hatte eine ziemlich gottlose Jugend gelebt. Und dann erkannte er, was Christus für ihn getan hatte. Und plötzlich war William Wilberforce entsetzt darüber, wie er seine bisherige Zeit verschwendet hatte. Durch nutzloses Partyleben, durch belanglose Diskussionen, in denen es nur um Spitzfindigkeiten ging. Und er, der junge Mann, der schon weit auf der Karriereleiter oben angekommen war, ein enger Freund des damaligen politischen Stars der Londoner Szene, er fängt jetzt an, voller Einsatz Jesus zu dienen. Er findet einen genialen Seelsorger, den ehemaligen Sklavenschiffkapitän und Pastor John Newton, der Amazing Grace geschrieben hat. Und Newton sagt zu Wilberforce, bleib in der Politik, Gott hat dich dahingestellt, aber sei dort sein Zeuge. Und dann kämpft er den Kampf seines Lebens gegen die Sklaverei in den Kolonien. Ein Bohren dicker Bretter, er muss viele Rückschläge in Kauf nehmen. Aber was Wilberforce durchhalten lässt und was ihn davor bewahrt, angesichts vieler Enttäuschungen und Rückschläge verbittert aufzuhören, das ist die Quelle seines Eifers. Und das merken Sie immer, wenn Sie seine Briefe lesen. Das ist kein menschlicher Fanatismus. Das ist nicht einfach nur eine Gerechtigkeitsliebe. Das ist auch keine ideologische Verbohrtheit, sondern das ist sein Eifer für Jesus. Und immer wieder die Bitte, dass Gottes Wille geschehen möge. Und was Wilberforce dabei sicher ermutigt hat, ist diese Gewissheit, die Jesus durch den Apostel Paulus allen seinen Leuten zugesprochen hat. Nämlich in Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind sein Werk, also Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und Wilberforce sagt, ich will in diesen Werken wandeln, die Gott für mich bereitet hat. Gute Werke sind nicht das Ergebnis unserer Kraftanstrengung, sondern letztlich von Gottes gnädiger Führung. Und dann macht er noch etwas, das ist weniger bekannt. Er tritt für die Verkündigungsfreiheit in den Kolonien ein. Das war teilweise verboten gewesen. Und dann endlich 1813 wird das Evangelisationsverbot in den britischen Kolonien Indiens aufgehoben. Und dadurch wird der Weg frei für William Carey. Der war schon 1793 nach Indien gegangen und musste bis 1813 in einer dänischen Enklave im indischen Serampur leben. Und dann setzt Wilberforce das durch in London, dass das Evangelisationsverbot in den indischen Kolonien aufgehoben wird. Und jetzt ist der Weg frei für William Carey. Was macht gute Werke gut? der Eifer für Jesus. Und dann finden wir noch einen zweiten Faktor, der gute Werke gut macht. Und das ist die Eindeutigkeit von Gottes Wort. Und das müssen wir noch klar machen, dann haben wir unsere entscheidende Arbeit für heute getan. Nämlich in Kapitel 2, Vers 7 und 8 macht Paulus das deutlich. Da sagt er zu Titus, mache dich selber zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit würdigem Ernst, mit heilsamem und untadeligem Wort. Eindeutigkeit von Gottes Wort. Paulus markierte einen engen Zusammenhang zwischen den guten Werken, mit denen Titus als gutes Vorbild vorangehen soll, und zwischen der unverfälschten, reinen Lehre, also der biblischen Wahrheit, die er mit würdigem Ernst festhalten soll. Und Vers 8 bekräftigt dann nochmal diese klare Lehre durch den Begriff heilsame Worte. Und der Begriff heilsam schlägt dann nochmal den Bogen zu Kapitel 2, Vers 1, also zum ersten Vers dieses Kapitels, wo Paulus gesagt hatte, du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Gute Werke, heilsame Lehre. Rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und hier haben wir einen ganz engen sprachlichen Zusammenhang zwischen guten Werken, zwischen reiner Lehre, gesund machender Lehre. Und das zeigt uns eben diesen zweiten Faktor, durch den gute Werke gut werden. Durch die Eindeutigkeit von Gottes Wort. An dem ich meine Werke ausrichte. An dem ich meine Werke prüfe. An dem ich auch mein Gewissen übrigens prüfe. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen objektiver Gehorsamsethik und subjektiver Gewissensethik. Es reicht eben nicht, mich auf mein Gewissen zu beruhigen und darauf, wie ich das empfinde und ob ich damit im Reinen bin oder nicht. Ich kann mich so sehr irren. Ich brauche immer wieder dieses Korrektiv, diese Ausrichtung durch das Wort Gottes. Und wissen Sie, das ist der beste Schutz gegen das postmoderne Virus des Subjektivismus und des Individualismus. Nicht mein subjektives Gewissen kann das letzte Entscheidungskriterium sein. Denn unser Gewissen ist vulnerabel. Es ist verletzbar, es kann so leicht irritiert, es kann bisweilen manipuliert werden. Unser Gewissen kann mitgerissen werden von falschen Ratgebern, von schlechten Beispielen, vom Zeitgeist. Und darum müssen wir es immer wieder an Gottes Wort eichen und überprüfen. Beispiel. Da will jemand, der sich als Christ versteht, sich von seiner Frau scheiden lassen. Und dafür beruft er sich auf sein Gewissen. Ich habe ein gutes Gewissen dabei. Ich bin im Einklang mit Gott. Ich habe Frieden. Meine Scheidung wird ein gutes Werk sein und wird es für alle Beteiligten leichter machen. Und wenn wir dann unserer Verantwortung vor Gott gerecht werden wollen und wenn wir diesen Menschen und alle anderen, die davon betroffen sind, vor Schaden bewahren wollen, dann können wir und dürfen wir uns nicht mit der Berufung auf das Gewissen zufrieden geben, sondern wir haben die Verantwortung, die Eindeutigkeit von Gottes Wort dagegen zu stellen. Und was uns getrost macht dabei, ist die Tatsache von Kapitel 2, Vers 1, dass dieses Wort heilsam ist. Dass Gottes Wort immer nur Gutes bewirkt. Und dass dieses Wort Gottes deshalb die Kraft hat, Menschen im Glauben gesund zu machen. Das sagt Paulus ja auch in 1,13, weise sie scharf zurecht mit dem Wort, damit sie gesund werden im Glauben. Selbst unter schlimmsten Bedingungen. Selbst unter Bedingungen, wo man nach menschlichem Ermessen alle Hoffnung längst aufgeben würde. Es gibt ein herrliches historisches Beispiel dafür, das die meisten von Ihnen kennen. Ein historisches Beispiel, die Meuterei auf der Bounty. Im Jahr 1787 hatte Captain Bligh Tahiti verlassen und segelte mit seiner Besatzung heim nach England. Und eines Morgens wacht er auf und sieht sich mit dieser Meuterei konfrontiert. Die Besatzung will nicht zurück nach England, da erwartet sie nicht viel. Und so setzen sie die Offiziere in einem kleinen Rettungsboot aus, Wind und Wellen preisgegeben, die überleben das dann größtenteils, während der Rest der Besatzung unter Fletcher Christian zurück nach Tahiti segelt. Und dort überreden sie einige der Frauen, mit ihnen zu kommen, und dann brechen sie mit 9 Leuten und einigen Eingeborenen, einigen Frauen auch, brechen sie von dort auf, und landen dann auf der ihnen völlig unbekannten Insel Pitcairn. Das erscheint ihnen wie ein irdisches Paradies und sie nehmen alles mit, was sie an Bord haben und setzen dann das Schiff in Brand und versenken es, sodass kein vorbeikommendes Schiff herausfinden kann, dass sie dort sind. Und dann auf Pitcairn lassen sie ihren Leidenschaften freien Lauf. Sie können ja nur alles tun, was sie sich wünschen. Aber sie verwandeln die Insel innerhalb von 10 Jahren in eine Hölle. Sie beginnen, aus den Pflanzen, die dort wachsen, Alkohol zu gewinnen. Sie verbringen Tage, sogar Wochen in volltrunkenem Zustand. Es brechen Kämpfe aus, ein schreckliches Morden. Einer schreibt, sie verhielten sich immer mehr wie Tiere. Ein Mann wird verrückt und springt von einer Klippe in den Tod. Gottlosigkeit. Und dann bleiben nur noch 2 von den Meuterern übrig. Der eine heißt Edward Young und der andere Alexander Smith. Young war ziemlich alt, wurde krank, aber die beiden Männer halten an ihrem gottlosen Verhalten fest und so greifen die Frauen und die Kinder eines Nachts zu den Waffen und verbarrikadieren sich in einem abgeschirmten Teil der Insel. Aber dann eines Tages findet Young die alte Schiffsbibel der Bounty. Smith konnte gar nicht lesen. Und in nüchternen Augenblicken bringt Young dem Smith das Lesen aus der Bibel bei. Und jetzt fangen sie an zu lesen. Vom ersten Buch Mose an, sie sehen, dass Gott heilig ist. Sie sehen, dass der Mensch Sünder ist. Und irgendwie ergreift sie das. Sie lesen weiter. Die Lektüre der Bibel beginnt sich auszuwirken. Irgendwann verstehen sie, wie ihr verdorbenes Leben vor Gott eigentlich dasteht. Und die Kinder auf der Insel bemerken die Veränderung zuerst. Und dann stirbt Jan. Aber Smith kann inzwischen lesen und er liest weiter und er kommt zum Neuen Testament und er liest von Jesus. Und eines Tages schreibt er, ich hatte jahrelang wie ein Maulwurf gearbeitet und plötzlich war es so, als ob die Türen weit aufgingen und ich das Licht sah. Ich begegnete Gott, die Last meiner Sünde wurde weggewälzt, ich fand neues Leben. Das ist dieses Gewaschen zum neuen Leben. Und von dem Augenblick an verändert sich auf dieser Insel Pitcairn alles. Smith beginnt den Frauen und Kindern aus der Bibel vorzulesen. Und Gott verändert. Durch gute Werke derer, die zum Glauben kommen. Und dann 1805, also 18 Jahre nach der Meuterei, kommt ein Schiff aus Boston an der Insel Pitcairn vorbei. Der Kapitän geht an Land und er findet dort eine Gemeinschaft von Menschen, die fromm sind, die von der Bibel reden, die einen Frieden an sich haben, was der Kapitän bezeugt, den er nie zuvor gesehen hatte. Und als er dann von seiner Reise nach Boston zurückkommt, berichtet er davon. Solche Menschen, so gütig. Gottes Gnade hatte sie unterwiesen. Gott hatte sie durch sein Wort von ihrer Gottlosigkeit erlöst und zu einem Volk seines Eigentums gemacht. Und nun waren sie eifrig, eifrig zu guten Werken. Es ist erstaunlich, wozu Gott Menschen gebrauchen kann, wozu Gott Menschen verändern kann. Was Gott durch Menschen bewirken kann, die sich in dieser Welt seiner Führung ausliefern. Wenn wir ehrlich beten und sagen, Herr, lass mich in den guten Werken wandeln, die du für mich bereitet hast. Und wenn wir im Vertrauen auf Jesus bereit sind, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, wie wir vor 14 Tagen gesehen haben. Das heißt, unser Selbstbestimmungsrecht in den Tod zu geben und die Verfügungsgewalt über unsere Pläne an Jesus abzutreten. Aber es beginnt alles damit, dass wir einsehen und zugeben, was gute Werke nicht können. Sie können uns nicht zu Gottes Kindern machen, sie können nicht unsere Schuld vergeben, sie können uns nicht in den Himmel bringen. Das kann nur Jesus. Aber nachdem wir zu Jesus gekommen sind, nachdem wir ihm unser Leben anvertraut haben, gehören wir eben zu den Menschen von 2,14, die Jesus gereinigt, die Jesus erlöst hat, die Jesus nun bevollmächtigt hat zu guten Werken. Und dann erkennen wir, was gute Werke gut macht. Der Eifer für Jesus und die Eindeutigkeit von Gottes Wort. Und dann werden wir immer wieder staunend erfahren, wie unser Herr diese guten Werke, die wir trotz unserer Begrenztheit und in unserer Begrenztheit oft auch noch zu tun versuchen, wie Jesus diese Werke als eine Geheimwaffe braucht, um Dinge zu verändern, um Menschen zu verändern, auch um unsere Zeitgenossen zum Glauben an Jesus zu rufen. Und nehmen Sie das bitte als letzten Gedanken mit. Gute Werke können sogar eine evangelistische Wirkung haben. Paulus sagt in 3,8, dies ist gut und nützlich für die Menschen, also auch für die Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören. Inwiefern? Paulus hat die gläubigen Sklaven, und Sklaven waren andere Sklaven als zur Zeit von Wilberforce, das waren eher Angestellte. Paulus hat die gläubigen Sklaven aufgefordert zu einem verbindlichen Lebenswandel gegenüber ihren ungläubigen Herrschaften. Er hat gesagt, tut gute Werke dort, wo ihr arbeitet. Und er hat das folgendermaßen begründet, und das müssen Sie unbedingt noch mitnehmen. 2,9, da sagt er, den Sklaven sage ich, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen in allen Stücken. Was für eine Motivation. Paulus sagt zu den Sklaven, Leute, eure guten Werke haben eine evangelistische Langzeitwirkung. Und wörtlich sagt er hier, sie sollen die Lehre schmücken, begleiten. Welche Lehre? Die Lehre, dass Gott der Heiland ist. Die Lehre des Evangeliums, dass Gott durch seinen Sohn Jesus retten will. Und wir müssen verstehen, was mit diesem Schmücken gemeint ist. Das ist nicht irgendwie ein schmückendes Beiwerk, wie eine überflüssige Girlande, sondern Schmücken, da steht eigentlich wörtlich Kosmeo. Und daher kommt unser Wort für Kosmetik. Etwas attraktiver machen. Einer Sache Ehre machen. Kosmeo, das heißt, etwas so gut anordnen, dass es symmetrisch und ansehnlich ist. Etwa eine Krone so anbringen, dass die Perlen am besten leuchten können. Das ändert nichts an den Perlen, aber es hilft sie, gut zu sehen. Und Paulus sagt, genau das sollen unsere sichtbaren Werke gegenüber der Welt bewirken. Sie fügen dem Evangelium nichts hinzu. Sie können es nicht ersetzen. Aber sie können den anderen helfen, auf das Evangelium zu schauen. Und so sollen wir durch unser praktisches Leben, durch unsere Werke, durch unser Verhalten, auch wie wir ab morgen wieder umgehen mit unseren Nachbarn, mit unseren Mitarbeitern, mit der Verkäuferin im Bäckereigeschäft, unsere Botschaft nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Mit guten Werken. Und genau das hat Jesus schon in der Bergpredigt gesagt. Er hat gesagt, Matthäus 5,16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, dass eure guten Werke eine Brücke werden für sie, dass sie umso mehr auf das Evangelium hören und dadurch zu Jesus finden und am Ende den Vater preisen. Und so hat es der Apostel Petrus dann von seinem Herrn gewissermaßen übernommen. Und Petrus hat das Jahrzehnte später nochmal fast wörtlich wiederholt. Er hat gesagt, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit auch die, die euch verleumden, eure guten Werke sehen und euren Vater preisen am Tag der Heimsuchung. Der Tag der Heimsuchung ist der Tag des Gerichtes. Und auch die Menschen, mit denen wir zu tun haben in der Welt, werden eines Tages vor diesem Gericht Gottes stehen. Und Petrus sagt, sie werden den Vater nur preisen, wenn sie gerettet werden. Und sie werden nur gerettet werden, wenn sie den Weg zu Jesus finden. Und eure guten Werke sollen eine Hilfe sein. Eine Hilfe sein, dass sie bereit werden zu hören auf die Botschaft von Jesus. Und dazu soll auch euer Wandel dienen. Ihr Lieben, damit sind wir am Schluss unserer kleinen Predigtreihe zum Gemeindebau in der Postmoderne angelangt. Unser Herr hat uns alle in eine große zeitgeschichtliche Herausforderung hineingestellt. Aber das ist normal für die Jesus-Leute. Das war bei den Aposteln der ersten Stunde so. Was hat Jesus denen angekündigt? Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und diese Klugheit und diese Reinheit, die brauchen wir genauso. Und wir dürfen Jesus immer wieder darum bitten. Und so wollen wir dem Zeitgeist der Postmoderne dann gemeinsam entgegentreten mit Worten und mit Taten. Und wir wollen nach innen so miteinander leben, wie es uns der Herr in seinen Leitlinien für die Gemeinde aufgetragen hat. und wollen uns nicht anstecken lassen vom Virus der Postmoderne. Lasst uns Gutes tun. Ihr Lieben, lasst uns gute Werke tun an jedermann, wie Paulus in Galater 6 sagt, an jedermann, zumeist aber an des Glaubensgenossen. Und dann werden wir uns gerade nicht um uns selbst drehen, sondern wir werden immer wacher werden für die Not unserer postmodernen Zeitgenossen, die ohne Jesus keine Hoffnung haben. So wie es Richard Baxter schon im 17. Jahrhundert formuliert hat, und mit ihm schließe ich. Oh, schreibt er, Richard Baxter, der große Puritaner, wenn ihr das Herz eines Christen habt, habt doch Mitleid mit euren armen, unwissenden und gottlosen Nachbarn. Wehe, es ist doch nur ein kleiner Schritt zwischen ihnen und der Hölle. So viele Schmerzen warten auf sie, wenn sie unbekehrt sterben, bleiben sie für immer verloren. Habt ihr Herzen aus Stein, dass ihr kein Mitleid empfinden könnt? Oder glaubt ihr Gottes Wort nicht, was es über die Gefahr der Verlorenen sagt? Warum nennt ihr euch dann Christen? Wenn ihr es aber glaubt, warum tut ihr nicht mehr, um ihnen zu helfen? Und wenn ihr nah mit ihnen zusammenlebt, schreibt Baxter, oder sie auf der Straße trifft, oder es eure Arbeitskollegen sind, oder ihr ihnen auf Reisen begegnet, könnt ihr einfach schweigen über die Gefahr, in der sich ihre Seele befindet? Wenn ihr Haus brennen würde, würdet ihr ohne Zögern losrennen, um ihnen zu helfen? Wollt ihr ihnen nicht ebenso mit ihren Seelen helfen, dass sie nicht auf ewig in der Hölle verloren gehen? Lasst das unser gemeinsames Anliegen sein. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch Paulus so klar zeigst, wie wir gerettet werden. Herr, dass wir nicht das Geringste dazu beitragen können. Wir sind absolut angewiesen auf dich. Und danke, dass deine Türen noch immer offen stehen. Herr, danke, dass du jeden, der wie der verlorene Sohn zerlumpt, mit dem Schrei nach Erbarmen nach Hause kommt, dass du den in deine Arme schließt, dass du ihm die Schuld vergibst. Herr, danke, dass viele von uns das erfahren durften, dass du uns gerettet hast. Und bitte gib, dass es noch viele weitere erfahren werden. Und dann hilf uns treu zu sein, darin, wie wir Tag für Tag leben. Schenk uns immer wieder diesen Eifer, gute Werke zu tun, Herr. Bewahre uns vor unserer Trägheit, vor unserer Selbstbezogenheit. Vergib uns das immer wieder. Und leite uns durch dein Wort. Herr, wir brauchen dich. So unendlich dringend. Und wir wollen uns dir anvertrauen. Für jetzt und alle Ewigkeit. Du lieber, guter Herr. Amen.